habe ich gesagt, ich suche einen Auszubildenden, hat schon 20 Bewerbungen. Heute ist ja, du findest ja nicht mal einen.
Du könntest niemals in den Vorstand, weil du das nicht aushalten würdest. Und du bist ein reiner Verkäufer und genau. Das weißt du auch selber.
Deswegen gibt es eine neue Position, Vertriebsvorstand, ist doch logisch.
Nein. Ihr redet doch über Versicherungen und Finanzen, oder?
Ja.
Ja. Ja, okay.
Also, willkommen beim Podcast, Imperfekte Lösung.
Eurem Podcast empfehle die Themen Versicherung und Finanzen und sonst allgemeinen Kram noch.
Und der ganze Quatsch, der dazu gehört, drumherum.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Imperfekte Lösung. Heute wieder, wie gewohnt, gewohntes Spiel, Michel Naht, Cedric Quasi neben mir, mit mir Lukas Hartmann, natürlich auch wie immer.
Guten Tag.
Wir haben eine kurze Woche hinter uns, nach der letzten Aufnahme, um ehrlich zu sein. Die ist gerade erst ganz frisch erschienen zu unserem Aufnahmedatum jetzt. Und wir haben uns gesagt, wir machen das jetzt einfach mal so, weil wir noch so frisch mit unseren Eindrücken waren und das letzte Mal noch ein offenes Thema hatten. Und wir wollen heute mit euch so ein bisschen über die Mitarbeitermotivation sprechen, beziehungsweise auch über Führungsthemen, was heißt einen guten Arbeitnehmer, Arbeitgeber aus und sowas. Das sind so unsere Themen heute. Jetzt frage ich euch mal, weil die Woche zu kurz war, was nach der letzten Geschichte passiert ist. Habt ihr einen guten Mitarbeiter, wo ihr sagt, boah, das ist der beste Mitarbeiter, den wir jemals hatten?
Boah, das darf man doch nicht sagen. Das ist genau wie jemand, der 3 Kinder hat. Welches ist dein Lieblingskind?
Ehrlich?
Unsere Mitarbeiter sind alle super. Jeder Einzelne.
Jeder auf seine Art.
Genau. Hat seine Stärken.
Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Das ist genau wie bei uns.
Ja. Nee, aber also da muss man echt sagen, das Team ist echt genial aktuell und macht auch immer Spaß. Also es gibt keinen, wo ich dann ins Büro komme und sage, boah, gar keine Lust auf den. Was ja in, sag ich mal, größeren Arbeitsgruppen oft vorkommt oder öfters vorkommt. Aber nö, alle super, jeder macht sein Ding und wir können auch offen und ehrlich miteinander umgehen. Also keiner ist sauer, wenn mal konstruktive Kritik ausgesprochen wird. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir auch nicht immer alles persönlich nehmen.
Ja. Michel, was zeichnet denn so für dich einen guten Mitarbeiter aus?
Das ist schwer zu sagen. Also ein guter Mitarbeiter kommt darauf an, was deine Aufgabe ist. Du musst halt schauen, was also für mich ist A und O, wie beim Cedric, passt der zu uns. Ich bin weg davon gegangen, dass wir einfach sagen, okay, könnte okay sein, könnte gut sein, komm, wir versuchen es mal. Und dann müssen sich, keine Ahnung, 8 Leute auf den einstellen. Und dann ist immer so wenn es so komisch, wenn alle im Büro sind. Also suchen wir das so aus, dass wir die immer kommen lassen ins Büro, wenn viele da sind, sage ich mal jetzt. Und dann kriegt man es schon ein bisschen mit, wie so die Stimmung ist. Und dann, dass wir uns nicht auf den einstellen müssen, dass wir uns nicht verändern müssen, sondern einfach alles bleibt gleich, der kommt einfach dazu. Natürlich haben wir auch da schon in die Scheiße gegriffen. Und dann nehmen wir uns nicht weg. Ne? So perfekt ist keiner. Auch wir haben schon, was das angeht, schlechte Entscheidungen getroffen. Sehr schlechte. Aber da lernst du draus und Gutes. Ne? Das kostet halt Geld, aber das ist dann auch okay. Aber ja, wir hatten ja jetzt am Dienstag. Was am Freitag?
Freitag war das ja, genau.
Am Freitag hatten wir einen da, einen jungen, sehr, sehr jungen Kerl, Automobilkaufmann gelernt, dies, das. Hat es dann mit dem Handwerk versucht, weil er gedacht hat, ey, cool, das ist so ein bisschen eine Lücke im System, so mäßig. Und es hat dem dann auch keinen Spaß gemacht, er gesagt, ey, das war gar nichts. Aber ist okay, der hat es ausprobiert. Sieht sich eher so im Vertrieb, aber nicht in einem Gebäude, sag ich mal, wie in einem Autohaus. Sondern der will halt im Vertrieb und Versicherung hat er jetzt gedacht, wäre so eine Sache, wo er sich sieht. Und dann ist halt immer sehr interessant, wenn du fragst, ja, wie stellst du dir den Job eigentlich vor? So, erzähl mal. Und da merkst du schon, okay, hat er sich damit befasst oder träumt er zu viel? Und der hat statistisch damit befasst. Also der hat jetzt nicht gesponnen und irgendwie mir was von Homeoffice erzählt oder so. Was auch okay ist, aber in unserem Job halt einfach keinen Sinn ergibt. Und ja, mal schauen. Und es könnte dann ein neuer Mitarbeiter sein. Es ist ein junger Kerl. Kann ich mir gut vorstellen. Klar, der soll erstmal ein, zwei Tage mit uns verbringen einfach, um zu sehen, ob er diesen Wahnsinn wirklich mitmachen will. Und wenn er danach sagt, okay, und das passt, dann setzen wir uns nochmal hin und dann sollte es eigentlich passen. Weil er ist motiviert, ist ein junger Kerl, wie gesagt, ist, ich weiß gar nicht, 21 oder so, 22. Ich
glaub, 23
oder 23. Ja. Und ist ein gutes Alter.
Ja.
Und dann schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, das kann man pauschal nicht sagen, aber das muss zum Job passen und das muss zu uns passen. Ich stell mich auf keinen ein, warum sollte ich das machen? Weißt du, also das ist eher, dass er sich nicht auch auf uns einlassen muss, sondern einfach, das passt einfach und den musst du finden und dann ist es gut.
Ich habe jetzt so ein paar Sachen rausgehört bei dir. Motivation, erstmal ausschlaggebend, glaube ich, für jeden Arbeitgeber, dass du eine hohe Motivation der Mitarbeiter irgendwie auch hast und die auch im Leben hältst. Und Nummer zwei, dass der einfach so ist, wie er ist, also real. Ne?
Authentisch. Ja.
Du hast jetzt kein Wort davon gesprochen, dass irgendwie eine Qualifikation als Versicherungskaufmann oder sonst irgendwas mit dabei ist. Warum ist das für euch? Oder vielleicht nehme ich es nur so wahr, zweitrangig.
Ich glaube, weil, also die Qualifikation aus der Versicherungsbranche, die kann man sich aneignen. Also das ist alles, was zu dem Job gehört, fachlich gesehen, sage ich jetzt mal, das hat man schnell drin, wenn man wissbegierig ist. Ich glaube, was bei Michel also eine Prio hat, ist, dass er wirklich zu uns passt von der Einstellung her, vom Typ her und einfach wissbegierig ist, ja. Also für mich ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ich Leuten jetzt eine Aufgabe gebe, machen die nur explizit diese Aufgabe oder sehen die noch nach links und rechts und sagen, boah, stimmt, das gehört ja eigentlich auch noch dazu, das mache ich auch noch, obwohl er es nicht gesagt hat. Und das macht für mich immer so den Unterschied. Und noch ein wichtiger Faktor ist wirklich Einstellungssache. Wenn es scheiße läuft, gebe ich dann auf oder habe ich die Einstellung, dass ich dann sage, okay, ich mache weiter. Weil irgendwann funktioniert es dann auch wieder. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass viele Leute, also heute geht ja immer alles schneller und Leute geben auch schneller auf, glaube ich. Das ist mein Eindruck davon. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber das Fachliche, das kriegt man hin. Und man spürt auch, ob jemand ein Verkäufer ist, weil wenn du Autos verkaufen kannst, kannst du auch Waschmaschinen, Kühlschränke oder Versicherungen verkaufen. Ja, es muss nur ein bisschen umstellen, das Ganze.
Also Versicherung ist halt Königsdisziplin des Verkaufens. Warum? Weil du hast nichts zum Anfassen.
Ja.
Wenn du ein Auto verkaufst, dann, ich sag mal, ich will jetzt nicht kleinreden, aber da kommt einer rein, sagt schon Auto, du setzt den rein. Du sagst hier, mach mal an, fahr mal los. Weißt du, was ich meine?
Das kann er greifen.
Super Leder, du kannst anfassen. Und sehen. Sagst du, ja, ich würde gerne die Farbe haben, bam, du zeigst denen, gut ist. Obwohl auch das nicht immer richtig ist. mit Farbe sehen, weil ein Freund von mir hat schon ein neues Auto bestellt und die Farbe ist einfach komplett anders, aber gut. Mich interessiert nicht, weil welche Zeugnisse der hat. Mich interessiert nicht, welche Fachkenntnis der hat. Natürlich, wenn er keine hat, also wenn er jetzt keinen Versicherungsfachmann oder Kaufmann hat oder sonst irgendwas, dann dauert es halt länger. Weil er muss ja, sag ich mal, bei Null anfangen vom Wissensstand. Das heißt aber nichts. Weißt du, wie viele ich kenne, die Versicherungsfachmann gemacht haben, aber gar keine Ahnung haben? Ohne Ende. Was willst du mit denen? Der weiß zwar, was eine Haftpflicht ist, aber er kann es nicht verkaufen. Also der hat keine Ahnung, weißt du so. Also ist immer die Frage, nimmst du lieber so jemanden, der, ich sag mal jetzt, bei Null anfängt und wie so ein weißes Blatt Papier ist und du kannst selber draufschreiben? Oder nimmst du jemanden wie zum Beispiel den Sven in Hamburg, unseren neuen Jungen aus Hamburg, der ja schon alles hat, also der hat ja Versicherungen gelernt etc.
Macht's auch schon eine Weile.
Und macht's auch schon eine Weile. Aber der hat halt auch Ahnung vom Vertrieb. Also, weißt du, also das ist so die perfekte, das wäre jetzt die perfekte Welt, aber so, das ist ja wie so ein Einhorn, den findest du nicht so oft. Also lieber, okay, gucken wir mal, das ist ein junger Kerl, der ist motiviert, etc., etc. Und der will Geld verdienen, der will sich was aufbauen. Und dann ist doch okay. Aber, weißt du, der kann so viel reden, wie der will. Wir werden es dann sehen. Aber seine Einstellung stimmt schon mal und das ist für mich wichtig. Für mich interessiert nicht sein Zeugnis, ob der dann eine 4 hat oder 3 oder 1. Du weißt selber, in der Schule oder in der Berufsschule, da gibt es Sachen, da hast du Bock drauf und dann gibt es einfach Sachen, da hast du einfach kein Interesse. Dann kommt es noch darauf an, wie dein Lehrer ist, dann kommt es darauf an, wie deine Mitschüler sind. Aber da gibt es so viele Faktoren, das hat nichts zu heißen. Du kannst überall eine Eins haben, aber kannst voller Nerd sein, du bist auch nichts für Vertrieb.
Würdet ihr jemanden vorziehen, so einen Quereinsteiger, sage ich mal, also Automobilkaufmann bezeichne ich jetzt einfach mal als Quereinsteiger, oder jemand, der frisch ausgelernt hat?
Boah,
auch da.
Ich weiß gar nicht, ich bin ja Quereinsteiger.
Ja, klar, aber deswegen frage ich so ein Stück weit, weil es gilt immer so die Meinung, heutzutage ja geh studieren oder mach eine Ausbildung, dann wirst du schon was und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da an der Stelle, ich bin überhaupt gar kein Freund von Universitäten. Ich habe das hier auch schon mal gesagt. Ich finde, studieren ist der größte Schwachsinn überhaupt, weil die Zeit, die du im Studium verbringst, die 3 Jahre, wenn du da eine praktische, angenommen, du bist 1 Jahr lang mit Michelle mitgelaufen. Stell dir jetzt vor, du hättest irgendeinen Spaß studiert oder sonst irgendetwas. Ja. Was hätte dir das gebracht? Du bist wahrscheinlich wesentlich besser nach dem Jahr, als wenn du 1 Jahr studiert hättest.
Ja gut, am Ende des Tages ist es ja, also die Qualifikation steuert ja auch so ein bisschen deinen Verhandlungsspielraum. Oft ist es ja so, dass Leute sagen, ey, ich habe aber ein abgeschlossenes Studium, die Qualifikation. Und deswegen kann ich, also die haben die Vorstellung davon, dass ich dann bei einem bestimmten Gehalt einsteige. Und es gibt ja auch genug Firmen oder Unternehmen, die das so machen. Aber am Ende des Tages ist es bei uns ja wirklich so, du brauchst praktische Erfahrung. Du brauchst die Erfahrung mit dem Kunden, du brauchst die Erfahrung mit Situationen, die du niemals in irgendeinem Buch also nachvollziehen könntest, weil du kannst so viel Szenarios durchgehen in deinem Studium, in der Schule oder was weiß ich was. Sobald du in die Praxis kommst, wird es 1000 Szenarien geben, von denen du noch nie gehört hast, die du noch nie in deinem Kopf durchgespielt hast. Und da ist meiner Meinung nach die Erfahrung auf jeden Fall besser. Aber ich glaube, das ist immer gut, so eine Mischung zu haben. Als ich den Quereinstieg gemacht habe, war das wirklich so, ich war 3 Wochen lang mit ihm unterwegs oder im Büro unterwegs und mit anderen im Austausch oder auf Termin. Und dann 1 Woche Seminar, also Komplettseminar. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, weil da hast du echt beides. Und die Praxis kommt, glaube ich, oft zu kurz. Ein Handwerker wird auch keinen nehmen, der 3 Jahre lang nur in Büchern geguckt hat oder YouTube-Videos geguckt hat, wie man, keine Ahnung, ein Bad saniert. Und dem drückst du dann irgendein Werkzeug in die Hand und der weiß dann gar nicht, was abgeht. Sondern da ist es ja auch wichtig, die Praxis irgendwie zu haben. Und ich glaube, das ist im Vertrieb auch so.
Ja, ich glaube, deswegen gibt es mehr duale Studenten mittlerweile. Ja. Das gab es ja zu meiner Zeit, keine Ahnung, habe ich vielleicht einen gekannt, der, und ich musste fragen, was das ist.
Ja, viele Unternehmen machen das jetzt.
Normal. Ja. So, und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, weil einfach Firmen erkannt haben, okay, das nützt nichts, wenn der nur in die Uni geht. Der soll auch
Praxiserfahrung
soll sammeln. Auch wissen, was er macht. Ne, oder es schon mal gesehen haben oder irgendwie in Kontakt damit gekommen sein. Und
Also ich habe selbst ein duales Studium gemacht. Ich habe hier Mitarbeiter, die bei mir ein duales Studium machen. Mhm. Ich muss sagen, das ist so wertvoll, weil die so viel mehr lernen, viel besser, wissen und so weiter und so fort, als die Leute in der Uni, die eben nicht so mir ist auch eine hohe Eigenverantwortung. Aber ich finde, genau das ist das, was du halt eben brauchst.
Ja.
Ich mag noch mal eine Sache zu meiner Aussage sagen. Natürlich gibt es Berufe, wo ich jetzt nicht unbedingt jemanden sagen würde, ja, du hast eine Passion dafür, sowas wie Arzt oder sowas.
Ja, ja.
Würde ich wahrscheinlich jetzt niemandem irgendwie mein Herz anvertrauen wollen oder sowas zur OP. Aber es ist schon schwierig, sage ich mal.
Auf jeden Fall.
Glaubt ihr, dass auf Dauer Motivation und so ein Stück weit Wissen schlägt?
Immer. Ist wie, wir sind ja alle vom Sport. Und beim Sport ist es genauso. Du kannst so viel Talent haben, wie du willst. Wenn du nichts dafür machst, dann hast du immer nur Talent gehabt.
Ja,
wie viele kennen wir, die gesagt haben, die immer jammern und sagen, ja, hätte ich mal mehr gemacht. Ja, ich war da und da, aber ja, dann ist das und das passiert.
Diese Kreisliga-Legenden.
Ja, diese Kreisliga-Sprüche, die kennt man ja, auch ob es Handball ist, Basketball, Fußball, spielt keine Rolle. Aber du kannst der Talentierteste sein, aber wenn du ein faules Schwein bist, dann bringt dir das auch nichts. Dann lieber jemanden nehmen, ich weiß nicht, also ich habe ja Olli Kahns Buch gelesen, und dann der sagt ja auch bei sich, dass der Untalentierteste ever war. Aber was der gemacht hat, der sagt, niemand hat mehr trainiert wie ich. Niemand hat mehr trainiert. Du konntest, der sagt, alle waren talentierter wie er. Der konnte ja nicht mal den Ball fangen am Anfang. Aber was hat er gemacht? Der hat sich dann vor dem Training, nach dem Training, hat er sich ja hinter seinem Haus da, hat er gegen die Wand geschossen, hat den Ball gefangen zum Beispiel. So, und das hat er so lange gemacht, bis er es konnte. Und dann gibt es halt welche, die gehen da hin, fangen den und fertig. Ja, aber dann hören die auch auf. Und ich sag, wenn du motiviert bist, schlägst du immer den, der Talent hat. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht ersichtlich, aber mit der Zeit auf jeden Fall.
Das heißt, ihr schaut eigentlich nach Motivation, das ist das A und O. Und den Rest kann man in Anführungsstrichen alles lernen, mehr oder weniger. Natürlich muss man da ein Typ für sein, aber das ist sowas, was man braucht. Glaubt ihr, Cedric, du hast gerade angesprochen, in der heutigen Welt gibt es dann auch noch so Oldschool-Firmen, sage ich mal, keine Ahnung, die wirklich nach Abschluss einstellen und so weiter und so fort. Man kennt das ja ganz extrem, beispielsweise in Amerika mit Harvard und Yale und Princeton und hau mich tot und was weiß ich was. Berkeley, diese ganzen Elite-Universitäten, die haben ja danach alle Jobs.
Ja, ja.
Aber ob die besseren Mitarbeiter sind als beispielsweise jemand von einem State College oder was auch immer.
Ja, oder du meinst von so einem Community College.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, aber in den Beispielen ist es, glaube ich, auch sehr viel Vitamin B, weil sobald du irgendwie in diesen Colleges bist oder wie auch immer man die Dinger nennen will, lernst du ja auch Leute kennen, die den Abschluss da gemacht haben in Harvard, die sitzen dann irgendwo drin, die haben deinen Namen schon mal irgendwo gehört, die Professoren schlagen dich ja auch vor und da ist, glaube ich, sehr viel Vitamin B im Spiel. Aber ich glaube, es gibt natürlich noch Unternehmen, Firmen, Handwerksbetriebe, keine Ahnung, die sich wirklich oldschool nur das angucken. Aber ob das auf Dauer funktioniert, das ist halt die Frage. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eher in so ländlichen Gegenden, wo es noch ziemlich simpel ist. Also simpel im Sinne von, ich habe keinen Riesenbetrieb mit 500 Mitarbeitern, sondern ich kann mir das wirklich noch so in Anführungszeichen aussuchen. Aber ich glaube, das ist auch eine aussterbende Art, weil, wie gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich alles so schnell entwickelt und die Leute müssen einfach auf andere Dinge auch achten, als vor 10, 15 Jahren. Gerade wenn es darum geht, Mitarbeiter einzustellen. Ich meine, was machen die Leute heutzutage? Du hast eine Bewerbung auf dem Tisch, es gibt Firmen, die googeln die Person dann, sehen, ob irgendwas im Internet über die ist, ob die irgendwelche Dummheiten im Internet gemacht haben von früher. Gibt es ja auch oft Stories, wo du dann hörst, ey, das war ein super Bewerber da, und da haben wir geguckt, der hat damals irgendeine Facebook-Gruppe gehabt, die irgendwie Hass gepredigt hat oder irgendwas, ja.
Oder du warst auf einem Coldplay-Konzert.
Genau. Und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor. Deswegen kannst du gar nicht mehr so oldschool sein und sagen, ey, ich gucke nur auf Zeugnis, ich gucke nur auf Noten. Das ist schwierig.
Kannst du auch nicht mehr aussuchen.
Ja.
Also welche Firma kriegt dann noch so viele Bewerbungen, dass sie aussortieren können?
Ja, es gibt bestimmt
Firmen. Ja, so ganz große, keine Frage, ja, ja, bestimmt.
Aber so die Mittelstände und die Kleinen nicht eher nicht. Ja.
Ich frag mich selbst. Als ich angefangen habe, damals mit Azubis 2009, da habe ich gesagt, ich suche einen Auszubildenden, da hatte ich 20 Bewerbungen. Davon konntest du 6, 7 wegschmeißen, weil die
da
war alles falsch.
Ja, ja.
Und dann den Rest hast du dir halt mal erst mal geguckt. Heute ist ja, du findest ja nicht mal einen. Oder wenn du einen findest, dann so, oh, wow, komm, dann wir versuchen es mal, ja. Wobei wir das auch nicht mehr, machen wir auch nicht mehr, wir versuchen es mal, wollen wir nicht mehr machen.
Definitiv nicht.
Auf keinen Fall. Und da hast du ja schon deine Antwort, weißt du? Ich meine, so Großunternehmen, klar, warum? Weil viele verstehen das ja so als, oh, ich habe da schon mal gearbeitet oder ich arbeite in einem großen Unternehmen. Dann haben die das auf ihrem Lebenslauf. Mhm. Ja, aber ob die da bleiben, spielt ja auch keine Rolle erstmal.
Selbst von Google gehen die Leute inzwischen weg.
Ja, ja, ja. Aber du hast halt schon mal da gearbeitet. Ne? Du hast eine gewisse Referenz.
Du bist auf deiner Vita.
Genau. Und die Anzahl von Bewerbungen ist ja verschwenderisch klein geworden. Ist ja nicht mehr so, dass Leute dir die Bude einrennen. Ja? Oder dass du 10 Jungs kennst, die unbedingt Ausbildung machen wollen. So ist es ja nicht mehr.
Ja, ich glaube aber auch, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, in Anführungszeichen Geld zu verdienen, aber die Leute verstehen nicht, dass die meisten Leute, die, keine Ahnung, online Geld verdienen oder mit YouTube als Influencer, dass die das schon auch seit 10 Jahren machen und der, also die Prozentzahl, wenn du von 100 Leuten, von 100% ausgehst, sind es wahrscheinlich 0, keine Ahnung was, die damit auch erfolgreich sind, ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Trugschluss, dass die Leute denken, ey, warum soll ich jetzt eine Ausbildung machen, warum soll ich jetzt 3, 4, 5 Jahre studieren, wenn ich das doch schnell im Internet machen kann oder alles mit seinem Handy machen kann oder mit meinem Laptop.
Da verändert sich ja, wenn du guckst jetzt mal in Deutschland, diese Influencer oder die bei YouTube erfolgreich geworden sind hier, was ist Montana Black und Trimax und was alles da gibt, neue gibt es keine.
Selten, wenige, ja.
Selten bis wenige.
Ja, gut, aber neue gibt es jeden Tag, aber die sind nicht erfolgreich.
Ja, ich meine so erfolgreich, viel, wie diese Jungs. Da gibt es vielleicht mal einen oder so, aber die sind erfolgreich und das Gute ist, und das finde ich halt echt gut, die sagen das auch. Die sagen, die sind nur erfolgreich, weil sie schon, die haben angefangen 2008 oder sowas. Und die machen, haben es halt, die waren einer der Ersten, die das gemacht haben. Und wenn du diese Videos anguckst, dann denkst du,
wer guckt sich das an, gell?
Was machen die da so, ne? Also es ist ja völliger Quatsch. So. Ja. Aber damals, als YouTube, sage ich mal, jetzt so in den Anfangsschuhen war, was Streaming angeht oder was, oder Videos, und da waren die halt dabei. Ja. Nur deswegen, ja, und das war's. Das ist klar, natürlich, die sind auch so ein
Typ Mensch aber auch,
und
so,
ne? Ist keine Frage. Also du kannst jetzt nicht da sitzen und dir, keine Ahnung, einfach zugucken lassen, wie die Zähne putzt, aber
es
gibt's auch bestimmt, aber neue, erfolgreiche junge Kerle, ist wenig bis nix.
Weißt du, womit das zusammenhängt? Weil, wenn du dir das anschaust, die haben das ja über Jahre hinweg aufgebaut. Das ist nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass Motivation eigentlich Talent schlägt.
Yeah.
Du kannst noch so gut sein und sonst irgendetwas, lässt es aber schleifen.
Yeah.
Aber wenn du eine Sache halt wirklich x-tausend Mal machst und über Jahre hinweg machst, dann kannst du halt auch sehen, dass das heutzutage, und warum gibt es keine neuen Influencer oder nicht so viele da an der Stelle, gefühlt jedes Feld ist schon besetzt, muss man sagen. Also es gibt Influencer, also Fitness-Influencer allein in Deutschland, gibt es 1 Million gefühlt.
Satt.
Ja, das ist satt, da wirst du nicht mehr rausstechen, Nummer eins. Und Nummer zwei, natürlich auch die Markthirsche da dann zu vertreiben, ist natürlich unglaublich schwierig, weil die halt unmöglich. Eben nicht mehr das aus ihrer kleinen Garage rausmachen, sondern weil sie halt ein Team mit 10, 15 Leuten hinten dran stehen haben.
Genau.
Und das zeichnet dann aber auch die Motivation aus da an der Stelle. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Disziplin, Motivation da an der Stelle, das ist viel wichtiger als jemand, der einfach beim ersten Sturm die Flinte ins Korn schmeißt und dann nach Hause geht.
Ja.
Und die zweite Frage ist, was ist dein Ziel?
Ja.
Was ist dein Ziel? Dein Ziel ist ja nicht, und das habe ich dem jungen Kerl auch gesagt, also du musst mich nicht anlügen. Also du musst nicht sagen, ja, ich will hier, was weiß ich, ich sag mal jetzt, erfolgreich werden, ist klar, etc., etc. Wenn der hat mir gesagt, ja, so, ich könnte mir das schon vorstellen, dann wenn ich Gas gebe, dieser, dass ich meine eigene Agentur eröffne. Okay, dann alles klar. Da freue ich mich doch. Ich bin doch der Letzte, der sagt, okay, nee, dann nehme ich nicht, weil der könnte meine Konkurrenz werden. So. Das ist Quatsch. Wenn der doch erfolgreich wird, dann ist doch unser Verdienst, dann freue ich mich doch für den. Klar, verliere ich in Anführungsstrichen dann einen Mitarbeiter, aber er ist doch erfolgreich geworden.
Aber auf lange Sicht kann es auch sein, dass du dadurch noch mehr Mitarbeiter kriegst.
Ja, klar,
weil
natürlich.
Wenn er erfolgreich ist, seine eigene Agentur hat und was sich dann fragen die Leute, ey, wie hast du das gemacht in den letzten, du bist seit 3 Jahren dabei, und dann sagt er, ey, ich war hier bei Nat und Quashi, die haben mir alles gezeigt, und dann sagen die, oh, weißt du was? Dann gehen wir doch zur Quelle, also in Anführungszeichen, seines Erfolgs, und gucken uns das mal an.
Ja. Das ist bei den, wir haben ja über diese ganzen wie sage ich das jetzt richtig? Coaches und diese Leute in der Vergangenheit, die auch mal aufgeflogen sind, die haben ja genau dieses Modell betrieben, ne?
Ja, klar. Aber da muss man auch sagen, ich glaube, bei denen ist es halt auch, also es gibt einen sehr großen Unterschied, muss man dazu auch sagen. Also bei uns, wer bei uns ist, dem wird es, wenn er es will natürlich, wenn er es annimmt, wenn er die Einstellung hat, wenn er die Motivation dazu hat, wird auch alles beigebracht, was er weiß, was ich weiß. Und bei uns ist es ja auch nicht so, du wirst eingestellt und kannst dann irgendwie direkt rausgeschmissen werden, wenn du die Zahlen nicht bringst oder so. Und das gibt es ja bei anderen Unternehmen oft, dass es halt so ist, es wird geguckt, okay, am Anfang ist jeder irgendwie in Anführungszeichen erfolgreich, wenn er seinen Familien- und Freundeskreis abgrast, aber was ist dann danach? Was kommt danach? Und da ist, glaube ich, der richtig große Unterschied bei uns. Bei uns wird dir halt gezeigt, wie du dann trotzdem weitermachst, wenn du glaubst, dass du alles schon abgegrast hast, in Anführungszeichen.
Das hört sich jetzt nachhaltig blöd an. Erfolgreich sein.
Genau, so, nachhaltig das ist, erfolgreich sein. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Du hast ja gefragt, was ist dir lieber, jemand, der irgendwie so studiert hat, 3-4 Jahre, oder jemand, der Praxiserfahrung hat. Davon habe ich ein ganz geiles Beispiel. Ich habe früher für ein sehr großes oder ein sehr großes Unternehmen gearbeitet, das Sportartikel herstellt. Alle, die mich kennen, wissen, wovon ich spreche. Und da hatten wir so eine Sache, die hieß One Week in the Store. Und One Week in the Store war dann so, wir waren im Laden hier in Frankfurt und von der Hauptzentrale wurden dann Leute, die in den verschiedenen Abteilungen, Marketingabteilungen und was weiß ich was, wurden dann eine Woche in unseren Laden geschickt und sollten sich das mal angucken und sollten die verschiedenen Abteilungen durchgehen. Erste Stock, Lager und was weiß ich was, Büro. Und zu dem Zeitpunkt war ich im Lager und dann kam auch einer, der mir dann einfach an die Seite gestellt wurde und dem sollte ich zeigen, was ich den ganzen Tag mache und ihm auch so ein bisschen beibringen, dass er so ein bisschen der Katastrophe. Also wirklich, lieber Kerl, ist auch ein von, also wenn man von außen betrachtet, eine gute Idee, aber das war eine Katastrophe. Ich habe dann die Arbeit für 3 gemacht, weil er wollte dann auch Aufgaben direkt alleine übernehmen, habe ich ihm gezeigt, hat er gemacht, kam zurück, sagt, ey, habe ich gemacht, gehe ich hin, Katastrophe. Und das ist halt so ein Ding, weil die sitzen dann zum Beispiel in der Marketingabteilung irgendwo in der Zentrale und sagen, ey, ihr in Frankfurt, ihr verkauft ab jetzt den Schuh, dieses Oberteil, das T-Shirt in den und den Farben. Aber wissen noch gar nicht, wie der Markt aussieht bei uns. Früher war das so, in dem Laden konnten wir selber die Bestellung machen und dann kam irgendwann eine Reform und dann haben die alle gesagt, nee, wir machen einen Einkauf für alle Läden und fertig. Und wenn ich dir sage, in Berlin zum Beispiel läuft der grüne Schuh am besten, dann schick doch die ganzen grünen Schuhe dahin. Wenn ich sage, in Frankfurt läuft der schwarze Schuh am besten, dann schickt mir doch alle schwarze Schuhe, die ihr irgendwo rumliegen habt. Ja. Aber nein, das ist dann irgendwo, haben sie dann eine Marktanalyse gemacht und aufgrund der Vergangenheit dann Prognosen gestellt und gesagt, ja, das wird bestimmt gut laufen, das wird bestimmt gut laufen. Und dann wurdest du halt gesilenced und musstest akzeptieren, dass irgendeiner, der noch nie in deinem Laden war, dir vorschreibt, was du zu verkaufen hast. Und der kommt halt frisch aus dem Studium oder hat Bücher gewälzt ohne Ende, die irgendwas über Marketing erzählen. Und das ist halt der größte Quatsch. Deswegen bin ich so ein Fan von Praxis, Praxis, Praxis. Weil wenn der einen Monat bei mir ist, dann geht der zurück und sagt, ey Leute, was wir hier machen...
Wir brauchen nur schwarze Schuhe.
Ja, genau. Was wir hier machen ist teilweise, natürlich nicht alles, aber teilweise Bullshit. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, das und das läuft, das und das läuft nicht. Ja. Und so einfach ist es. Deswegen wird die Praxis immer... in meinen Augen das Geilste sein, was man, also wo man lernen kann, wenn man will.
Das ist ein heikles Thema.
Ja, ist es auch.
Weil, ich sag dir warum, und deswegen lache ich auch die ganze Zeit. Weil ich sag ja immer, wenn Vorstände oder Entscheider in Unternehmen, die waren ja selten bis nie im Vertrieb. Natürlich entscheiden die und entscheiden meistens auch vielleicht richtig oder aber nicht vertrieblich. Und dann ist die Frage, warum? Und du kannst dir alle Vorstände mal anschauen, sage ich mal jetzt. Warum? Natürlich musst du ein gewisses Grundwissen mitbringen, studiert haben, was weiß ich, weil du hast ja eine ganz andere Verantwortung und auch vielleicht Position im Unternehmen, wo du halt einfach viel mehr Fehler machen kannst, wenn du nicht studiert bist, weil du Prozesse nicht kennst. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, warum kein Vertriebler, also oder nicht keiner, das ist falsch, aber wenig Vertriebler in Vorständen sind. Warum? Wenn du doch einen super Vertriebler hast, jetzt wird jeder sagen, ja, Moment, der Vertriebler, der verdient halt auch XY und ist da selbstständig und dies und das und dann ist er angestellt. Ja, aber glaub mir, Ich wär sofort bereit dafür. Verstehst du? Aber ich komme da gar nicht hin, weil es gibt gewisse Voraussetzungen, die du erfüllt haben musst, einen gewissen Weg.
Qualifikationen,
die Stars studiert haben oder nicht.
Und, PBC oder was auch immer.
Aber egal, ist, ne? egal. Warum? Ja, okay, dann. Der Vorstand besteht ja meistens nicht aus einer Person, sondern 4, 5, 6, 7, je nachdem, Aufsichtsrat, keine Ahnung. Ja, also kommt ja immer aufs Unternehmen an. Okay, dann wird ein Vertrieb ja nicht das Unternehmen stürzen, aber das Unternehmen vielleicht vertrieblich weiterbringen, weil der ja im Vertrieb ist oder war oder nah dran ist, sagen wir es mal so. Und meiner Meinung nach würde jedes Unternehmen einen Sprung nach vorne machen, wenn du nicht nur immer diese theoretische Seite betrachtest und als Maßnahme nimmst, weil vieles muss auch umgesetzt werden, was völliger Quatsch ist. Warum nimmst du nicht einen Vertriebler mit ins Boot und sagst, hey, erzähl mal. Wenn wir das jetzt machen, wie wäre das dann? Brauchst du halt einen sehr guten Vertriebler, der seine Idee mit einbringt. Und das kommt aus meiner Position betrachtet, in vielen oder fast jedem Unternehmen zu wenig. Weil einfach nur, wie er sagt, da wird irgendwas entschieden, dann mach mal, fress oder stirb. Aber wenn du einen Vertriebler hast, der sagt, hey, warte mal, das kann man machen, aber lieber so und so oder lieber gehen wir in die Richtung. Was haltet ihr davon? Weil er ist doch dabei gewesen und er weiß, was bedeutet, Sachen umzusetzen. Der weiß, was es bedeutet, wie viel es braucht, was es braucht, etc., etc. Weißt du? Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, hey, Mann, ich wäre so gerne im Vorstand bei manchen Unternehmen. Einfach so, weil ich genau sagen könnte, ey, das macht gar keinen Sinn, was ihr hier gerade macht. Vertrieblich, nicht von der Idee. Die Idee ist bestimmt richtig, aber vertrieblich, wie man das rüberbringt und so, das ist völliger Blödsinn.
Ja. Aber ich sag jetzt was.
Ja.
Du könntest niemals in den Vorstand.
Ich weiß.
Nein, weißt du warum?
Ja.
Nicht wegen den Qualifikationen, ne? Weil du das nicht aushalten würdest. Weil ja, du bist... Nein. Guck mal, als Vorstand, egal ob Vertrieb oder was weiß ich was, du hast so viele andere Aufgaben außer Verkauf und du bist ein reiner Verkäufer und genau. Das weißt du auch selber.
Deswegen gibt es eine neue Position, Vertriebsvorstand, ist doch logisch.
Nein. du könntest Berater für den Vertriebsvorstand, das könnte ich mir bei dem vorstellen. Weißt du, wie das dann wäre? Dann wäre das wirklich so, eine Woche machst du Beratung und 3 Wochen machst du deinen eigenen Kram.
Kein Problem.
Du könntest gar nicht von Meeting zu Meeting laufen, du würdest eingehen wie eine Blume, die keine Sonne und kein Wasser bekommt. Safe, hundertprozentig nicht.
Doch,
ich könnte es machen.
Zum Glück nehme ich das auf Video auf und ihr könnt auf Social Media reinschauen, wie das Ganze ausratet.
Genau.
Das ist so gerade.
Du hörst uns immer noch zu. Warum folgst, likest du und kommentierst du noch nicht? Das ist nicht okay. Also mach das, verbreite es weiter, erzähl es Freunden, Familien, Kindern, Enkeln und sonst wen, den du noch hast. Folgt uns, liked uns, kommentiert.
Teilen.
Und teilt. Und teilen ist keine Matheaufgabe, sondern teilen sollst du den Podcast.
Ihr habt eine echt spannende Klammer da jetzt nochmal aufgemacht. Glaubt ihr, es fehlt dann bei den meisten Unternehmen das Fingerspitzengefühl, was draußen an der Basis los ist?
Ja. Ja, und genau das meine ich, weil sobald du in den Vorstand kommst oder irgendwas...
Wir sprechen gerade so ein bisschen über Führung, ich mag es mal sagen, ne? So.
Genau. Nee, aber sobald du vom Verkauf oder Vertrieb wegkommst, in Anführungszeichen, du hast ja dann andere Aufgaben. Du musst dann auch gucken, laufen die Prozesse, dies, das. Und natürlich kriegst du hier und da ein bisschen was mit, aber so wie im Vertrieb an sich, das wird ja nie wieder passieren, wenn du diese Position hast, dass du einfach mal eine Woche in deiner Agentur bist und dein ganzes Zeug machst. Da hast du ja viel, viel mehr Aufgaben und viel, viel mehr Verantwortung, die agenturübergreifend sind. Ich glaube, du darfst auch gar keine Agentur haben, oder wenn du im Vorstand bist.
Nee, auf keinen Fall. Also, da gibt es ja Interessenkonflikte dann und so.
Genau.
Aber das ist ja egal. Aber du bist ja, ich sage mal, jetzt 20 Jahre draußen gewesen. Du weißt, wie der Hase läuft.
Ja.
Egal was. Also du musst natürlich gut sein. Wenn du natürlich kacke warst, dann
siehst du den Hasen nur von hinten.
Genau, dann wirst du wahrscheinlich auch keine clevere Entscheidung treffen. Aber wir müssen gar nicht von so Millionen Unternehmen sprechen, wo es 7 Vorstände gibt. jedes kleine Unternehmen, wo der, sag mal, der Geschäftsführer, der Inhaber ist und alleine ist oder was, ja, und hat 20 Mitarbeiter, die meisten waren selber, ich sag, nehmen wir ein Bauunternehmen, die meisten waren selbst auf dem Bau. Der weiß genau, was die brauchen, was die Probleme sind, was, keine Ahnung, was die Sachen sind. Aber wenn du, ich sag mal jetzt, nehmen wir uns hier, eine Agentur hast, ja, dann gibt's welche, die waren 2 Jahre draußen und denken, die wissen jetzt alles. Und dann fangen die an, hier 20 Leute einzustellen. Ne? Also gibt ja gewisse Gruppierungen, die sich da dann bilden.
Du meinst jetzt uns beispielsweise als Agentur?
Ja. Nee, das ist was anderes. Aber ihr seid ja ständig, du bist ja ständig trotzdem auch draußen. Aber es gibt welche, die sind dann einfach nur im Büro und dann sagen, ich habe 20 Mitarbeiter.
So. Administrativ tätig dann nur noch.
Genau. Und da sage ich, hey, lass den machen. In 2, 3 Jahren gibt's sie eh nicht mehr. Oder seine Leute sind schlauer als er. Ne? Und dann weg. Und das ist so das Problem. Ne? Es kann, bei kleinen Sachen fängt es schon an. Wenn du selber nicht in der Backstube warst, wie willst du Bäckerei, willst eine Bäckerei führen? Aber es gibt Menschen, die Bäckereien eröffnen, ohne jemals ein Brötchen gebacken zu haben. Verstehst du?
Ja gut, bei der Gastro ist es eh krass. Jeder, also ich habe mal geguckt, das Gastronomie ist eine Branche mit den meisten Quereinsteigern, also wo die Leute irgendwas anderes gemacht, die waren bei der Bank, die haben.
Ja, die haben keine Ahnung. Der hat, mal eine Pizza gegessen und denkt jetzt, der kann die beste machen. So. Oh, du hast in deinem Leben noch nie Teig gemacht. Du weißt gar nicht, wie das geht.
Und Gastro ist hart. Vor allen Dingen Arbeitszeiten, Vorbereitung.
Oder Cafés. Ey, sind wir doch ehrlich, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, wie viele Cafés sind aus dem Boden gestampft? Selber noch nie einen Kaffee gemacht, aber weiß besser. Weil er zu Hause mal seine Siebträgermaschine eingestellt hat. Ja, gut. So, und das ist so, das, was ich sage, okay, wenn du das machen willst, dann mach's. Aber dann hol doch einen, der ein Profi ist. Und weißt du, was ich meine? Und nimm den mit in dein Team und sag, okay, ich mach's mit zusammen. Ich bin gut mit Zahlen oder Design und dies und das. Und der ist gut in Kaffee machen. Also, ne, so. Und dann funktioniert das. Aber einfach so.
Ist doch Arbeitsteilung.
Wie soll das gehen? Und dann siehst du auch halt viele, die zumachen. Und dann weißt du genau, das ist deswegen.
Bei diesen ganzen Themen, wenn du die Bodenhaftung verlierst so ein Stück weit, ich glaube, das ist ja auch diesem, keine Ahnung, Murat oder wie auch immer der hieß, ne, auch passiert, Bodenhaftung verloren, gar keinen Schimmer mehr gehabt, was er gemacht hat. Sind das so die größten Schwierigkeiten für euch auch in der Führung? Ich sag mal, Bodenhaftung, ich sag nicht, ihr habt nie die Bodenhaftung verloren, das weiß ich. Aber dass du nicht mehr weißt, was draußen genauso im Nü abgeht und dass du einfach so den Kontext da verlierst, weil du dich um andere Sachen kümmerst, weil das ist ja eine große Herausforderung in der Führung auch, oder?
Ja, guck mal. Ja, aber ich glaube, wir haben noch nicht so eine Größe, wo man da den Überblick verliert. Ich glaube, wenn man wächst oder wenn man ungesund groß wächst, also wenn es auf einmal in der Mitarbeiterzahl explodiert, ich glaube, dann verlierst du irgendwann den Überblick und auch so den Blick fürs Wesentliche. Aber wenn du peu à peu wächst,
du musst immer am Ball bleiben.
Aufgaben.
Du musst wissen, was draußen abgeht. Du musst wissen, was die Menschen beschäftigt. Du musst wissen, was jetzt, ich sag mal, was Trend ist oder
was
nicht
aktuell ist.
Und so. Was aktuell ist. Wenn du dich aber mit dem Kern nicht mehr beschäftigst, sondern nur damit beschäftigt bist, keine Ahnung, Leute einzustellen oder da auszubilden und so, aber du vergisst die Basis, dann wirst du untergehen. Das ist ganz einfach. Guck mal bei dir. Wenn du nicht weißt, dass es neue Aufnahmetechniken gibt, aber du bist ständig damit beschäftigt, Leuten beizubringen, wie man aufnimmt, und irgendwann kommt einer, der sagt, was redest du? Das gibt doch schon seit einem Jahr, gibt's doch das und das. Das ist doch deine Schuld und nicht die des jungen Mannes, der anfängt oder der dich korrigiert.
Oder der jungen
Frau. Oder der weggeht. Dann ist es deine Schuld. So, also musst du immer am Zahn der Zeit bleiben, also musst du immer dranbleiben. Und das ist das A und O. Klar musst du deine Sachen gut organisieren, wachsen, dies, das. Aber du musst auch immer wissen, was los ist. Und das ist, glaube ich, diese Balance zu finden, ist schwierig. Ne? Wenn du eine gewisse Anzahl hast irgendwann, oder wir jetzt haben jetzt eine dritte Agentur, die ist das, da kommen jetzt 3 Leute dazu und hier und da. Und natürlich ist es viel Arbeit und du kannst dich auch drin verlieren. Ne? Sagst du, ja, okay, wir müssen erstmal dies, das. Aber du musst trotzdem jeden Tag wissen, was da draußen abgeht. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung eines jeden Chefs, oder eines jeden Inhabers eines Geschäfts, immer zu wissen, was gerade los ist und das tägliche Geschäft zu machen.
Ich glaube, das würde den Leuten helfen, wenn man so einen Praktikumstag oder, ich sag mal, ich fand die Idee nicht blöd, ne, von dem Sportartikelhersteller, dass er die Leute aus dem Office, sage ich mal, in die Praxis rausschickt.
Ja, ja, aber
das ist für die vom Learning her wahrscheinlich eine richtig gute Idee gewesen.
Ja, ja, 100%. Und ich sag ja, das müsste eigentlich viel mehr passieren. Und man müsste daraus vielleicht nicht eine Woche machen, sondern wirklich einen Monat machen, damit die sehen, wie die Prozesse sind in diesen Stores und B, was für Kundschaft überhaupt reinkommt. Weil die Kundschaft ist von Stadt zu Stadt auch unterschiedlich. Ob ich jetzt in Stuttgart bin, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, sind alles unterschiedliche Kunden. Also komplett unterschiedlich. Die eine Stadt hat mehr Touristen, die andere Stadt hat weniger Touristen. Darauf muss man sich auch irgendwie einstellen. Und das kann man ja irgendwie nur machen, wenn man wirklich vor Ort ist, meiner Meinung nach. Ja. Also klar kannst du irgendwelche Statistiken rauspacken, aber sobald du die liest, sind die ja meistens auch schon nicht mehr up to date. Es kommt auf
Branche an. Ne? Ja. Bei deiner Geschichte geht es, weil man hat feste Standorte und da ist egal, ob die gut oder schlecht sind, aber du siehst einfach, was abgeht.
Ja, klar.
Wenn du aber zum Beispiel uns nimmst, dann scheitert es ja schon oft daran, dass viele gar keinen Bock darauf haben.
Auf was?
Dass jemand zu dir in die Agentur kommt.
Ach so, das meinst du, ja.
Dann hast du schon dieses Problem. Und dann, wir machen das ja, zum Beispiel der Tone, der jetzt dieser,
Coach.
Der Coach ist, also für Vertrieb und etc. Ja. Der war ja bei uns, zum Beispiel. Der hat das gemacht, genau das gemacht, was der Cedric erklärt hat.
Ja.
So, aber wir haben es auch gemacht. So, wir sagen nicht nein. Ja. Aber weißt du, wie viele Nein sagen? Die sagen, oh, dann kommt da einer, was will der und die, da muss ich mal Zeit investieren. Weil es kostet ja Zeit, ist ja so. Also der Tuner war da, der hat sich nicht hingesetzt und hat seine Klappe gehalten, sondern der stellt Fragen, du erklärst dem, die ist das, dann nimmst du mit auf Termine und etc. Also das ist ja mehr Arbeit für nix. Also du bekommst ja nichts dafür. Aber wir sehen es halt einfach als wichtig an für unser Unternehmen, weil wir sind zwar selbstständig und haben unsere eigene Agentur, aber am Ende des Tages ist uns wichtig, dass die Allianz erfolgreich wird. Und wenn so einer kommt und was wissen will, dann helfen wir ihm, damit er unser Unternehmen weiter nach vorne bringt, in welcher Form auch immer. Und da bei uns ist halt, scheitert es ja schon da. Wir haben es ja letztes Mal erzählt, ich frage jemanden, ey, wie hast du das gemacht? Du bist so erfolgreich. Ja, ich hab halt gemacht. Dann, ey, bitte, nimm dein scheiß Bier, setz dich hin, halt die Schnauze. So, ja, was will ich mit dem reden? Lass mich in Ruhe. Ja, so. Aber dann gibt es halt welche, wo dann mich fragen. Ja, ich habe ja, wie gesagt, in Nürnberg da diesen Vortrag gehalten und auf einmal kriege ich auf LinkedIn kriege ich 3, 4, 5, 6 Nachrichten. Ey, kannst du es nochmal erklären oder dürfte ich dich mal einladen oder dies oder das? Und ich sage nie nein, wenn es natürlich zeitlich geht. Ne? Ja, weil warum? Weil nochmal, ich sage, okay, ich erkläre das dem. Erstmal nimmt er mir sowieso nichts weg, was soll er mir wegnehmen? Aber er wird, wenn der erfolgreicher wird, dann wird ja das Unternehmen erfolgreicher und in irgendeiner Form kommt es zu mir zurück. Egal wie.
Ja, zumindest auch du lernst auch immer was, ne? Also gerade wenn du in so Gesprächen bist, dann, du lernst ja auch immer irgendetwas daraus. Du nimmst ja was mit. Sei es für dich, wie du es das nächste Mal angehst oder aber auch, was macht er vielleicht, was wir so noch gar nicht im Kopf haben.
Ja, genau.
Haben.
Ja, 100%. Ja, genau.
Also das ist schon gut. Also dieser Austausch und diese Bodenhaftung zur Basis nicht zu verlieren, halten wir mal fest, ist ausschlaggebend. Wenn ihr überlegt, was zeichnet dann noch einen guten Arbeitgeber neben diesen Themen aus? Was glaubt ihr, braucht man heutzutage? Und da können wir auch so ein bisschen die Versicherung mit einfließen lassen, wobei wir da schon mal drüber gesprochen haben. Aber was für ein Umfeld muss ein Arbeitgeber schaffen, dass die Leute da gerne arbeiten? Oder wie schafft ihr es, dass ihr ein Umfeld schafft, wo ihr sagt, okay, gut, das passt wirklich, dass die Leute gerne zu uns auch auf die Arbeit kommen?
Ja gut, das Erste, was uns, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir in den meisten Fällen, also klar, in der Vergangenheit ist auch schon mal schiefgelaufen, aber in den meisten Fällen sind wir alle sehr ähnliche Typen. Also die meisten haben auch irgendwie einen sportlichen Hintergrund. Wir können auch mal nur Mist reden. Und wir können auch mal Tacheles sprechen, ohne dass jemand halt angepisst ist oder sich persönlich angegriffen fühlt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich Typen holt, die sich auf der einen Seite ähneln, also vielleicht so eine ähnliche Basis haben, aber auf der anderen Seite sich auch gut ergänzen. Zum Beispiel, der Michel ist ja ein Vertriebspsychopath, also das heißt, der will ja nur raus und will verkloppen. Und ich habe das von ihm auch teilweise übernommen, aber ich bin auch so, ich mache so viel Büromist, worauf er ja überhaupt keinen Bock hat. Und eine Zeit lang, er ist ja auch nicht so, wie soll man das sagen, er muss halt immer Vollgas geben. Und ich bin auch manchmal so, ey, jetzt mal langsam. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, aber die Basis ist, dass wir so dieselbe Motivation haben und so vom Typ her auch ähnlich sind. Und das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut, auch mit den anderen Mitarbeitern. Ja. Wir haben einen, der quatscht den ganzen Tag. Ja, der weiß auch ganz genau, wer gemeint ist. Und dann haben wir den anderen, der ist eher ruhiger. Aber beide machen ihre Arbeit, ja. Und das braucht man, glaube ich, auch so.
Naja, ja. Du kannst nicht 10 Performer haben, es geht nicht. Es bringt nichts. Also da gibt es auch Ärger, weil die alle gleich sind, komisch. Du brauchst unterschiedliche Typen, aber am Ende des Tages müssen trotzdem alle in die gleiche Richtung laufen.
Ja.
Und mit der gleichen Motivation, mit dem gleichen Spaß. Ich glaube, das ist, komm, wir haben sehr, sehr viel Spaß, wenn wir uns treffen. Wir lachen viel, wir haben eine gemütliche, aber professionelle Atmosphäre. Bei uns gibt es keine Einzelbüros, sondern alle sitzen am selben Tisch, weil ich möchte, dass sie sich austauschen. Ey, ich habe folgendes Problem, hattest du das auch schon mal? Oder hier, pass auf, hier sind Tipps und Tricks, ich habe das und das entdeckt oder egal was. Und es passiert ja nur dann, wenn du abgeschossene kleine Büros hast für jeden, dann wird das nicht stattfinden. Und wichtig ist, klar, also sage ich, egal welches Unternehmen, wie gesagt, von einem 3-Mann-Betrieb zum 3000-Mann-Betrieb, die Stimmung muss passen. Wenn die Stimmung scheiße ist, da wirst du auch keine Performance abliefern, egal wie groß du bist oder wie klein oder sonst irgendwas. Schau mal, ich habe ja, wie gesagt, diesen einen Freund von mir, der hat hier, keine Ahnung, 600 Mitarbeiter, 600 bis 800 Mitarbeiter im Bau. Jetzt ist die Frage, wie hältst du da die Stimmung hoch? Weil die sind ja nur am Malochen, die Kerle.
Das meine ich, ja, genau.
Wie willst du das machen? Ja, der macht das sehr clever. Der macht das sehr clever. Er hat sich immer gefragt, was hat ihn genervt, ja, am Bau. So. Zum Beispiel, dass als er angefangen hat, sagt er jetzt, ich hatte Arbeitsschuhe. Und dann, ich habe zum Beispiel gefragt, hey, ich brauche neue. Und dann hat es Monate gedauert. Also, was macht er? Die fragen ihn, am selben Tag kriegst du die zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Oder der macht ein Sommerfest. Oder er macht eine Weihnachtsfeier. Oder der schickt alle, bezahlt im Bau, ist es ja nicht üblich, bezahlt den Urlaub, etc. etc. Also er sorgt dafür, dass die natürlich arbeiten bis zum Umfall, aber dafür belohnt werden, so dass sie sich wohlfühlen in einer anderen Art und Weise wie jetzt bei uns. Also wir brauchen ja keine Sicherheitsschuhe zum Beispiel. Ja. Aber es ist für die eminent wichtig anscheinend. Ja. Und dann gibt es da kein Wenn und Aber. Er macht es sofort. Er hat eine Mitarbeiterin, die das super managt. Und dann, egal was ist, die machen das. So, egal was du hast, auch privat, der sagt, ey, die brauchen eine Wohnung, die suchen das und etc. Also die helfen. Also die machen im Prinzip das, was wir auch machen für unsere Kunden, machen die für ihre Mitarbeiter. Wenn ich sage, okay, du bist ein Kunde, du brauchst einen Elektriker, zack, zack, dann kriegst du einen von mir. Bei denen geht es halt um andere Themen. Ne? Das heißt, Aufenthaltsgenehmigung, Familie herholen oder Wohnung suchen, was weiß ich, egal was, ja, so Ämter besuchen. Und der macht das für die. So. Das heißt, der unterstützt sie auf eine Nicht-Arbeitsweise, die nichts mit der Arbeit zu tun hat, und so behält er die. Und ich glaube, da muss man umdenken. Du hast nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, dass du Mitarbeiter hast, die kommen und gehen wieder. Die kommen um 9 Uhr, um 17 Uhr gehen die. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Der hat hier zum Beispiel, das ist ein super Beispiel. Dem ist aufgefallen, dass die in so Großbaustellen ja Riesenwege immer abdecken müssen, zu Fuß. Also der muss dahin, dann muss der dahin. Was hat er gemacht? Der hat 20 so E-Roller gekauft. So E-Scooter hat er gekauft, 20 Stück. Weil er gesagt hat, ja, dann sind die doch glücklich. Der muss nicht mehr ständig 4 Kilometer in die Richtung und wieder zurück und dann wieder hin und wieder zurück. Ja, der fährt schnell hin und fährt schnell wieder zurück. Bam.
Und hat Zeit gespart und die Leute sind effektiver und haben keinen Bock mehr zu laufen.
Ja, ja. Und die sind glücklicher. Ja. Die sagen, hey, cool. So, weißt du, jetzt habe ich mal meinen E-Roller, zack, zack, boom, fertig.
Das Ding hat sich wahrscheinlich für ihn nach einer Woche gerechnet, um ehrlich zu sein, was die Arbeitszeit angeht.
Und überleg mal.
Ja.
Das ist, was ich meine. Ja. Und das ist halt cleveres Leadership. Ne? Und das ist ja der, und da musst du, glaube ich, mitziehen oder dir Gedanken machen. Das machen wir ja auch.
Haben so diese alten Dinos, sage ich jetzt mal, die noch cholerisch die Leute anscheißen und so weiter und so fort, heutzutage überhaupt noch eine Chance?
Nee. Kommt, aber kommt drauf an.
Ja,
ich würde sagen, kommt drauf an. Es gibt ja immer Leute, die auf einen Job so hart angewiesen sind. Die kannst du noch anscheißen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja genug jetzt auch, natürlich nicht alle, aber von der jüngeren Generation, die wissen, okay, wenn der mir jetzt auf den Geist geht, dann sage ich adios. Und es gibt noch 3 andere Unternehmen, wo auch da ist ein Kumpel von mir, da kenne ich einen und da komme ich easy rein. Und wenn der mir auf den Geist geht, habe ich ja noch 2 andere.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen...
Guck mal, es gibt dieses Beispiel, das werdet ihr alle schon gehört haben. Dann hörst du so, hey, die haben seit 4 Monaten kein Gehalt bekommen. Der ist immer noch da. Das ist das, was Cedric sagt. Hm. Weil die Angst haben.
Ja. Drauf angewiesen. Ja.
Genau. Und dann gibt's halt, wie gesagt, dann gibt's halt diese Geschichte, okay, der Chef ist ein Arschloch. Ja, aber ich mach mir Sorgen dann so, ne? Junge, du hast seit 4 Monaten kein Gehalt bekommen. Was redest du hier? Wir würden so denken, gell? Ich würde zu meinem Chef gehen und sagen, sag mal, tickst du noch ganz richtig? So, ne? Aber heute ist es viel schnelllebiger. So, dann ist es, wie Cedric sagt, ja, dann komme ich da rein, dann komme ich da rein, sind die weg. Aber diese Beispiele gibt es trotzdem.
Ja. Ja?
Und das ist, man kann ja, also ist kein Negativ, sondern ein Positivbeispiel nennen, jetzt mit diesem Trigema-Chef, mit diesem Grupp. Der hat ja versucht, sich umzubringen, hat es ja da jetzt bereut, hat da ja diesen Brief geschrieben. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, was Welt oder sowas, ich weiß es nicht mehr, wo sich Mitarbeiter Sorgen um den machen. Also die sagen, ey, wir verstehen den und so und das ist mein Chef, das ist ein super Chef und wir wollen unbedingt, wir hoffen, dass dem gut geht, wir wollen den besuchen oder die haben, ich glaube, vor Trigema haben die ja so ein riesen Dings gemacht für ihn und sowas. Ja. Die Mitarbeiter, nicht seine Kinder, die Geschäftsführer sind, sondern die Mitarbeiter.
Ja, da muss der irgendwas richtig machen. Ne?
Der hat alles richtig gemacht. Alles. Nicht irgendwas, der muss ja alles richtig gemacht haben. Mhm. Ne? Weil, und dann, wenn du dich damit beschäftigst, dann weißt du auch warum. Weil der hat die, in der Corona-Zeit hat er ja gar keinen nach Hause geschickt. Der hat keinen gekündigt oder sonst irgendwas, der hat einfach weitergemacht. Der hat, keine Ahnung, als die so einen Deal verloren haben oder was, weiß ich jetzt nicht mehr, mit welcher Supermarktkette, einen Deal verloren, hat er gesagt, egal, auf sein Privatvermögen hat er weiterbezahlt, zum Beispiel. Und die wissen das. Der hat es halt nicht im Geheimen gemacht, das muss man halt auch sagen, der hat das immer öffentlich gemacht. Und dann ist doch logisch, dass du als Mitarbeiter auch loyal bist. Weißt du, was ich meine? Und dann, außer natürlich, okay, du sagst, scheiß auf den. Ne? Aber,
ja, klar.
Aber die Großzahl hat es ja trotzdem gemacht.
Ja.
Und also wenn du dich mit dem beschäftigst, das mache ich ja immer, wenn mich irgendwas interessiert, dann beschäftige ich mich eine Zeit lang mit dem. Und dem Mann kannst du nur vollen Respekt geben. Aber was der gemacht hat, ist verrückt. Ganz verrückt. Ja, also auch welche, was der überwinden musste, dies, das, ja. Natürlich ist das jetzt, was er da gemacht hat oder was er sich selbst antun wollte, ist aus einem gewissen Alterspunkt zu sehen. Ne? Also der hat ja quasi, er denkt, er hat ja, der ist sinnlos nur noch da, so mäßig. Hat keine Aufgabe, sage ich mal jetzt, denkt, hat er ja gedacht. Und da kann ich ihm nur wünschen, dass er es anders sieht. Weil er müsste ja nur anhand seiner Mitarbeiter jetzt gesehen haben, dass es einen Sinn macht, warum es ihn gibt. Und ich denke mal, das hat er auch jetzt erkannt. Dass man so erkennen muss, ist traurig. Aber er hat es jetzt erkannt und gut ist. Ne? Und dann verzeiht es dem auch jeder. Also das, weil es ja, sowas ist ja immer egoistisch. Und das, denke ich mal, verzeiht ihm auch jeder und dann kann der wieder durch die Firma laufen. Das ist ohne Probleme, bin ich fest davon überzeugt.
Ja, denke ich auch.
Ja. obwohl er es ja nicht macht, glaube ich, mehr, aber der kann es trotzdem machen. Er könnte morgen wieder dahin gehen, die würden alle, ich übertreibe mal jetzt, die würden alle durchdrehen, wenn der kommt. Positiv.
Ja.
Ja. Ja.
Also, in dem Bereich das nochmal zusammenzufassen, Führung bedeutet stetige Veränderung, immer den Kontakt zur Basis zu behalten für euch und dann darüber hinaus auch nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dass ich mich vielleicht nochmal weiterentwickle.
Ja. Und ganz schön schwer, Führung zum auszuüben.
100%, und dann musst ganz du auch noch, dann solltest du auch noch empathisch sein, glaube ich. Ne?
Das ist
auch
nochmal
ein wichtiger Teil, dass du mitbekommst.
Ja, das klappt nicht immer. Es klappt nicht immer. Und da muss man sich auch, wenn man und nicht zu schade sein, sich auch mal zu entschuldigen.
Ja.
Das muss man machen, finde ich.
Ja.
Und ich nehme mich da bei weitem nicht raus. Bei weitem nicht. Ja, also manchmal bin ich dann doch zu emotional in manchen Punkten vielleicht. Und dann entschuldige ich mich aber auch. Ich rufe an, ich sage, ey, sorry. Ja, und dann ist gut. Ja, aber ich erwarte es auch von meinem Gegenüber.
Fehler eingestehen und Reflexion fehlen, glaube ich, noch, um eine gute Führungskraft zu sein.
Ja, natürlich. Deswegen diese perfekte Führungskraft, wie man denkt, die gibt es nicht.
Nee.
Die ist branchenabhängig, die ist situationsabhängig, die ist standortabhängig, die ist mitarbeiterabhängig. Alles. Das gibt's nicht. Jeder kann eine erfolgreiche Führungskraft sein, aber er muss den richtigen Ort finden, die richtige Branche, sowas.
Oh, lass mich noch was aufmachen, darauf habe ich gerade Bock. Es gibt ja unterschiedliche Führungsstile.
Ja.
Wissen wir alle. Mhm. Also es gibt den Choleriker beispielsweise, oder es gibt den, ja, mach was du willst, und mach das so selbstbestimmt und so weiter und so fort.
Ja.
Passt ihr eure Führungsstile oder denkt ihr auch, dass Führungskräfte ihre Führungsstile anpassen sollten? Das heißt, du kannst jetzt als Choleriker nicht immer cholerisch sein, sondern manche musst du so behandeln, manche so?
Nein. Also
hilf mir bitte.
Du kannst versuchen, mehrere Stile zu verwenden, aber das klappt nicht. Weil so wie du bist, so ist dein Führungsstil. Wenn du deinen Führungsstil künstlich irgendwo in eine andere Richtung drückst, wird das auffallen. Das ist nicht authentisch. Da sind wir wieder bei diesem Thema, dass du authentisch sein musst, auch als Führungskraft.
Besonders als Führungskraft, ja.
Und wenn du eine Richtung hast, natürlich probierst du aus. Ich habe auch 100 Stile ausprobiert, bestimmt, aber du musst deinen eigenen Stil finden. Du kannst nicht einen Stil nachahmen, das geht nicht.
Ne? Aber gewisse Situationen erfordern ja bestimmte Führung.
Ja, natürlich.
Also du hast ein Beispiel der Küche. In der Küche. Wir wissen alle, der Ton dort in der Gastro, in der Küche, der ist rau. So, das kann der coolste Typ sein vorher und so weiter und so fort. Und auch am Anfang der Schicht kann es echt sein, dass er entspannt ist und so weiter und so fort. Und dann gibt's auf die Schnauze.
Ja.
Weil die Bratkartoffeln versalzen sind,
sag ich mal. Geh nicht mal so weit weg. Geh mal in Sport. So, ich bin ja auch Trainer von der Handballmannschaft zum Beispiel. So. Und dann, du hast, ich sag mal jetzt, 15 verschiedene Spiele. Dann gibt's einen, wenn du den ankackst, der heult. Der bricht zusammen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und dann gibt's aber einen, der braucht es. Ne? Grüße gehen raus an Marcel Suttner zum Beispiel. Den muss ich anscheißen, weil sonst funktioniert er nicht. Weißt du? Weil der nimmt es dann als Motivation und dies und der sagt, ja, okay, du hast recht, dann sagt er auch mal was zurück. Weil so, verstehst du, was ich meine? Der braucht das. Und so. Oder ich war ein Spieler, mich hat nicht gejuckt, was draußen gesagt wird. Ich fand das geil, wenn die mich beleidigen oder wenn mein Trainer konnte erzählen, was der will. Ich habe gemacht, was ich wollte. So. Aber ich habe diesen Freiraum gebraucht. So. Wenn der aber mit mir reden wollte, habe ich auch mit dem geredet. Aber wenn der mich angeschissen hat, das konnte er mit mir nicht machen zum Beispiel. So. Und da musst du schon verschiedene Führungsstile, sag ich mal, nutzen. Du hast einen Werkzeugkoffer. Nicht du änderst nicht deinen Führungsstil von der Basis aus, sondern du hast einen Werkzeugkoffer, den du benutzt und du sagst, okay, bei dem muss ich eher kommunikativ sein, bei dem anderen reicht, wenn ich denen eine Nachricht schreibe im Quartal.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine? Mhm. Manche brauchen viel Zuneigung, sage ich mal jetzt, auch in meiner Mannschaft. Manche muss ich so jedes Training über den Kopf streicheln, übertrieben gesagt. Und manche reicht, wenn ich den vorm Spiel sagt, ey Junge, heute machst dein Spiel. Das reicht als Beispiel. Ja? Dann gibt es welche, die rufen mich jeden Tag an oder schreiben mir jeden Tag. Dann gibt es welche, die wissen, glaube ich, nicht mal, wie meine Handynummer ist. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so, du hast einen Werkzeugkoffer, aber du benutzt nur das, was du dann brauchst. Aber dein Führungsstil ist immer der gleiche.
muss auch der gleiche bleiben, weil du sonst nicht authentisch bist.
Genau.
Aber ich glaube, da bin ich auch 100% der Überzeugung. Du musst aber auch ehrlich sein. Also, weil ich hatte mal einen Trainer, ich bin zu dem Verein gewechselt, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber viele Leute wissen, wen ich meine. Und da war ich selber jung und ich war ein Hitzkopf und alle haben gesagt, boah, wenn du jetzt dahin gehst, weil der ist auch jemand, der sehr schnell an die Decke geht, das wird eine Katastrophe. Also ich gebe euch 2 Wochen. Genau das Gegenteil ist passiert, weil der Trainer hat mich hingesetzt, hat gesagt, guck mal, wenn du im Training scheiße bist, spielst du nicht. Bist du im Training gut, spielst du. Bist du im Spiel scheiße, werde ich dich auch auswechseln. Und mir ist egal, wer du bist, ob du der geilste Spieler warst in deinem alten Verein, ob du noch Perspektivspieler bist für erste Bundesliga, ich behandle alle gleich. Und das hat er auch wirklich gemacht. Und wenn du dich dann darauf eingestellt hast, okay, er macht auch das, was er dir sagt, weil wir hatten andere Spieler, die auch bei weitem viel mehr Potenzial hatten, aber die waren dann halt bei anderen Vereinen, also die hatten so Doppellizenzen und was weiß ich was, die waren bei uns nicht im Training, sind dann aber zu den Spielen gekommen und haben halt einfach nicht gespielt. Und dann hast du gesehen, okay, der redet nicht nur, sondern der lässt auch Taten folgen. Und ich sag ganz ehrlich, der hat mich, meine Mitspieler von oben bis unten beleidigt. Also, du hast es akzeptiert, weil du wusstest, A, er weiß, wovon er spricht, und B, er lässt Taten folgen auf das, was er gesprochen hat.
Genau, du musst es machen. Du musst es machen, was du sagst.
Du kannst nicht sagen, ey, ich lass den nicht spielen und dann am Ende, ja doch, wir brauchen den. Nee, das war dem scheißegal. Und wenn wir mit 30 Punkten verlieren, der beste Spieler sitzt auf der Bank, wenn er A, keine Ahnung, frech wurde, oder B, nicht im Training war, oder C, einfach nicht die Leistung.
Dann verlierst du
dann
lieber, verlierst du, anstatt deinen spielen zu lassen.
Das ist eine Lektion.
Ja. Ich bin genauso. Ja. Egal, welcher Verein ich war, ich habe 3-4 Leute rausgeworfen. Warum? Weil man kennt es ja, dann kommen die einmal in der Woche ins Training, wollen aber 40 Minuten spielen. Weil ja, aber es war immer so. Ja, mein Junge, immer heißt nicht heute. Wenn du denkst, das reicht, ich akzeptiere das nicht. Weil ich denke immer so, der meint, ist jetzt der beste Spieler zu sein. Dann gibt es aber einen, der reißt den Arsch auf und ist jedes Training da. 3-mal die Woche. Der ist immer da. Nie zu spät, die ist das immer da. Ja, soll ich den jetzt bestrafen, 5 Stunden auf der Bank lassen, weil der kommt und Bock hat zu spielen?
Und vor allen Dingen kannst du das nicht rechtfertigen. Du kannst es nicht erklären. Ja.
Kannst du nicht.
Also als Chef, als Trainer, egal was.
Genau.
So eine Berechenbarkeit brauchst du auch. Ne? Dass die Leute ganz genau Leitplanken haben und ganz genau wissen, wenn A passiert, dann passiert B.
Genau.
Und wenn B passiert, dann passiert C. Konsequenzen draus ziehen. Okay, gut.
Ja.
Finde ich cool. Das ist echt ein großes Thema nochmal geworden.
Ja, ja.
100%. Thema Führung ist auch, glaube ich, was, worüber man noch Stunden sprechen könnte.
Ja.
Aber mit Blick auf die Zeit, weil wir alle eng getaktet sind heute, schauen wir auch nochmal auf so einen Alltagsverkauf, wenn wir einen heute haben.
Ah, haben wir einen. Also ich habe einen, nämlich noch aus Erinnerung von der Zugfahrt nach Hamburg. Kannst du dich an die, als dann diese Leute, wir sind mit dem ICE gefahren, auf der Rückfahrt, da ist doch ein anderer ICE ausgefallen, dann sind doch bei uns.
Ach so, mussten wir in Celle halten und dann ist in Celle der Zug einfach voll geworden.
Genau,
die Leute haben gestanden, auf ihren Koffern gesessen und so.
Genau. Und dann gab es ja diese Bistro-Angestellte
von der Deutschbahn,
die ja trotzdem, das war full, dieser
ICE. Die ist da nicht durchgekommen.
Die ist da nicht durchgekommen, gar nichts. Aber mit welcher Freundlichkeit ist die da durchgelaufen?
Ja, ja.
Das fand ich extrem beeindruckend, weil, die wurde angekackt.
Der wurde angerempelt.
Die
das Tablett voll
wird gelassen. Angerempelt. Die ist das, gell?
Ja.
Und trotzdem war die immer übertrieben souverän freundlich.
Und professionell.
Ja,
das war echt krass.
Die junge Dame, es war eine junge Dame. Und hat sich trotzdem um alles gekümmert. Obwohl, unter uns gesagt, die hätte einfach da vorne stehen bleiben können. Weil, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, wenn jemand was haben hätte wollen, könnte auch in dieses Bordbistro einfach laufen. Ja. So. Aber nein, die ist da durchmarschiert. 7-8 Mal hintereinander und hat Maschine, Leute wirklich versorgt und sowas, gell?
Ja.
Und das hat die nicht gemacht, weil sie es muss, sondern weil sie es wollte.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich dann sage bei jungen Leuten auch, ey, die hat nicht mehr verdient oder weniger, weil die ja jetzt da freundlich durchgelaufen ist. Die hätte auch maximal genervt sein können, weil da war so eine alte Dame, die hat das Bein gestellt oder hat so
nie Platz gemacht.
Ja, was wollen sie von mir? Ich kann halt nur hier stehen. Also du kennst es ja, ne? Die war so ein bisschen überfordert mit der Situation. würde ich jetzt mal die Frau da in Schutz nehmen, ein bisschen vielleicht. Vielleicht war die auch einfach bescheuert. So, okay. aber die hat ihren Job einfach souverän und die liebt ihren Job, würde ich jetzt behaupten. Deswegen hat die das gemacht. Ja. Und das würde ich mir von jungen Menschen mehr wünschen.
Eine Sache, kein Alltagsverkauf, aber ein Alltagsservice. Jeder, der öffentliche Verkehrsmittel schon mal gefahren ist, war wahrscheinlich schon mal in der Situation, dass er kontrolliert wurde.
Mhm.
Das ist komplett Gegenbeispiel dafür, finde ich.
Genau.
Ja.
Also, weil die Leute sind meistens grimmig, sind meistens mies drauf, sehen eher das Schlechte im Menschen als das Gute im Menschen, finde ich. Ich
mag nicht schon für alle sprechen. Bestimmt, die werden auch bestimmt den ganzen Tag verarscht. So, ne? Aber trotzdem, wenn ich das wäre, ich würde das anders handeln. Weil wenn du mit Coolness und Freundlichkeit auf die Jungs schon zugehst oder Mädels, auf die jungen Kerle zugehst, dann reagieren die ja auch so. Ne? Sagt man ja, wie, so ins, wie du in den Wald reinrufst, so kommt es auch wieder raus. So, ne? Und das, glaube ich, würde ich auch schon helfen. Genauso wie mit Ordnungshüter, die dir Strafzettel geben.
Hm.
Wenn ich die schon sehe, weißt du, was ich meine? Ich denke mir, okay, der macht nur seinen Job. Okay, der macht nur seinen Job. Aber wenn ich hingehe, wie zum Beispiel vorletzte Woche, gehe ich hin und sage, ey, sorry, ich habe es wirklich nicht gesehen, weil da war ein Schild und unten war noch so ein extra Ding, so wie so ein Zusatz, kleines eingeschweißtes Ding, wo steht 9 bis 18 Uhr oder irgendwie sowas. Dann sage ich, ey, sorry, ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich fahre jetzt weg, ist es noch okay? Nee, sehen Sie doch. So, ich sag's ja, ey, ich bin doch freundlich. Warum reagierst du nicht? Mhm. Wenn du mir freundlich gesagt hättest, ey, tut mir leid, ich habe das schon eingetragen, ich kann es nicht mehr zurücknehmen, dann sage ich, ey, sorry, ich bin ja dumm gewesen. Sorry, mein Fehler, schönen Tag noch. Aber wenn du so reagierst, ey, da habe ich mir gedacht, in meinem Kopf habe ich so gedacht, hab ich diesen Kopf von diesem Typen genommen und gegen dieses Schild geschlagen. So, ey, verstehst du, was ich meine? Weil ich mir gedacht habe, Junge, ich stell dir eine sehr freundliche Frage, warum musst du so reagieren?
Ich habe genau die gleiche Situation auch letzte Woche gehabt. Da war ich ja beim Frankfurter Kennzeichen in Offenbach und habe da geparkt. So Anlieger, was weiß ich was, nur reinfahren. Ich habe wirklich nur gehalten, weil ich mir eine Flasche Wasser hinten aus dem Auto holen wollte.
Mhm.
Weil ich gedacht habe, es ist besser als auf der Straße. Mach auf. Ordnungsamt kommt reingefahren. Ich steige ins Auto ein, will gerade rausfahren. Was machen Sie hier? Und so weiter und so fort. Strafzettel 50 Euro.
Nee. Haben die dir gegeben?
Ich habe gedacht, Alter, ich war sogar freundlich zu ihm. Ich habe gesagt, sorry, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur mir Wasser hinten aus dem Auto rausgeholt, weil letzte Woche war arschwarm.
Und das ist so das Ding, wenn du so ein Fingerspitzengefühl dafür entwickelst, weil wir sind alles Menschen. Und das, ey, da kann ich Storys erzählen, gell? Boah, das ist auch immer so kurz vor Gefängnis, ne? Ich weiß noch, während Corona in meinem Dorf, ja, da ist eine Hauptstraße. Da ist so oder so nichts los. Und während Corona war noch weniger los. Ich musste einen Corona-Test machen, hatte einen Ersatzwagen von BMW, weil meiner in der Werkstatt war. Und die haben natürlich keine, wie heißen die Dings, Parkscheibe drin gehabt, ne? Weil für was ist irgend so ein Werkswagen? Hab da geparkt, bin kurz rein, kam wieder raus, weil du musstest ja immer Zeiten buchen. Das heißt, du bist da rein, die haben dir das Ding in die Nase geschickt. Es hat 30 Sekunden gedauert, komm wieder raus. Steht ein Ordnungsamt-Typ da, dann sag ich, oh, ich habe keine Parkscheibe, sorry, weil du darfst da parken, aber mit Parkscheibe. Und ich war wirklich nur hier drin. Ich stand vor dem Ding, ne? Der hat mir nicht geantwortet. Das finde ich, da könnte ich allein schon ausrasten, ja. Da hat er eigentlich schon ein Randy Orton RKO verdient, ja. Und dann sage ich zu ihm, seien Sie mich böse, aber ich fahre jetzt weg. Ich bin nicht mal 5 Minuten hier. Und ich habe keine Parkscheibe in dem Auto, weil das ein Wagen von BMW ist. Meiner ist in der Werkstatt. Ist nicht mein Problem. So, gell. Und da bist du schon so, aber dann überlegst du und denkst du, okay, ich will jetzt nicht meine Kinder nur noch hinter der Scheibe sehen und mit so einem Telefon. Und dann bin ich einfach weggefahren. Das waren auch, keine Ahnung, 25, 30 Euro. Und das ist so dieses Ding, wenn du so ein bisschen Fingerspitzengefühl hast, auch so für die Menschlichkeit, Empathie, wie auch immer man es nennen will, da kommst du viel weiter.
Einstellung zum Beruf, ich glaube, schönes Schlusswort.
Weil solche was sagen? Weil wenn der cool zu mir gewesen wäre, und der kriegt ja bestimmt auch also sein Fett weg, ja. Aber wenn ich den jetzt irgendwo sehe und irgendeiner kackt den an und greift den an oder irgendwas, dem helfe ich nicht. Ich sag, ey, nicht mein Problem, ganz ehrlich. Ja. Und das ist so ein Ding, ja.
Dann war das der letzte Woche, der bei uns gerannt ist, der Ordnungsamt. Wegen dir, oder
was?
Was? Ein gerannt.
Ja?
Nee. Gerade einer hinterher gerannt.
Wirklich?
Ja, ja. Ich hab gedacht, du wärst es dann.
Nein, 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 nein. Ja, das war ja bei mir im Dorf.
Manche sagen so. Sachen gibt's. Lass uns mal über die Geschichte nochmal sprechen, Michel. Keine Folge ohne Geschichte, oder?
Doch, tatsächlich. Ich habe eine Geschichte, das wird den Rahmen sprengen. Also wirklich, das dauert länger. Da muss ich nämlich weit ausholen und die sparen wir uns für nächstes Mal.
So machen wir das gerne.
Oh Gott.
Leute, euch vielen Dank mal wieder. Wir haben noch die Grüße wie immer. Die haben wir aber, oder? Die kriegen wir hin.
Das ist, du bist dran. Ist ja easy peasy. Nein, du fängst wieder an.
Nein. Letztes Mal habe ich angefangen. Jetzt bist du dran.
Na gut. Dann, ich mach's easy peasy heute, wie gesagt. Ich grüße hier die Mädels und Jungs, die uns hier immer unterstützen bei unserem Podcast und das Schneiden und etc. und das Rausnehmen, was nicht jugendfrei ist, was sehr wenig ist, glaube ich. Und das meiste ist ja in Ordnung. Und da würde ich mich gerne mal bedanken auf diesem Wege, weil die hören mich ja nicht, die sind ja woanders in einem anderen Raum. Und wie immer, Andi, du machst es schon.
Andi, die Regel. Von mir, ich grüße heute mal einen gewissen Herrn Thomas Wiedemuth, weil ohne den wäre das auch alles nicht möglich. Das ist unser Vertriebsbereichsleiter und der sich auch wirklich reinhängt, wenn wir irgendwelche Probleme haben. Und ja, viele Grüße an den. Aber ich glaube, der ist gerade in Hamburg, gell, oben.
Ja.
Habe ich gestern gesehen, ja.
Ja.
Thomas, schönen Gruß.
Lieben Dank euch.
Tommy.
Dann grüße ich auch heute unser Team von Helm Handwerk, aber yes. Das spare ich alles. Euch alles Gute, noch eine schöne Woche und schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Liken, teilen, kommentieren.
Ja, endlich hat das mal von alleine geschafft.
Siehst du? Ich lerne auch dazu.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Adios.
Ciao, ciao.